Wie schon angekündigt, werden wir uns heute weiter mit dem Epheserbrief, und zwar mit dem Kapitel 1 beschäftigen, ab Vers 15 bis Ende. Und ich habe, sag mal, heute die Ehre, euch so einen Teil einer, sag ich mal, einer biblischen Delikatesse weiterzugeben, so will ich es mal bezeichnen. Weil gerade so die ersten beiden Kapitel aus dem Epheserbrief sind einfach übersprudelnd von Begeisterung und Freude über die Herrlichkeit Gottes, die Paulus so zum Ausdruck bringt. Und das sieht man vor allen Dingen daran, dass die Sätze so lang sind. Weil Paulus, er sucht nach Worten, und es fallen ihm nicht genügend Worte ein, wie umfangreich, wie groß, wie herrlich, wie tief, wie weit, wie breit die Herrlichkeit Gottes ist. Und mir ist auch aufgefallen beim Ausarbeiten der drei Sätze, die heute dran sind, von 15 bis 23, dass Paulus eine sehr tiefe Erkenntnis hatte in Bezug auf die Herrlichkeit Gottes. Und dass es ihm ein überaus großes Anliegen war, das der Gemeinde weiterzugeben. Es nicht für sich zu behalten, sondern es der Gemeinde weiterzugeben. Und mein Wunsch ist es heute, mit euch zusammen einfach diese Gedanken des Paulus zu untersuchen und sie aufzunehmen und sie in unserem Herzen zu bewegen. Epheser 1, ab Vers 15. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit "Die Kraft Gottes". Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und er hat alles zu seinen Füßen, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus beginnt diesen Abschnitt seines Briefes mit "deshalb", es knüpft an dem an, was wir letztes Mal gehört haben. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Wofür dankt Paulus? Er sagt: Ich habe gehört von eurem Glauben. Dafür danke ich Gott. Aber es fällt hier auf, dass er nicht sagt: Ich bin dankbar, dass ihr glaubt. Sondern sagt: ich habe gehört von eurem Glauben und von der Liebe zu allen Heiligen. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass Paulus diese Kombination nicht von ungefähr hier erwähnt. Denn wir wissen, und das wird damals nicht anders gewesen sein, dass viele sagen: Ich glaube. Aber worin erweist sich der Glaube als echt? Und das ist etwas, was besonders Johannes sehr stark ausführt im Evangelium, aber auch in seinen Briefen, dass er sagt: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Und im Johannesbrief, im Kapitel 2, Da sagt er, wer sagt, dass er Gott liebt und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Also der Glaube, er zeigt sich als echt in dem Ausleben der Liebe. Und Paulus hat gehört von den Ephesern, dass das bei ihnen der Fall war. Mit anderen Worten sagt er hier, ich danke Gott dafür, dass ihr den echten Glauben habt. Und noch etwas, was hier bemerkenswert ist, wo wir von Paulus lernen können. Er sagt, ich höre auch nicht auf, nachdem ich gehört habe, zu danken. Es war nicht so, dass er einmal mal gesagt hat, danke Herr, sondern er hat diesen Dank immer wieder Gott gebracht. Das heißt, es war für ihn nicht eine Selbstverständlichkeit, dass die Gemeinde zu Ephesus in diesem Glauben und in dieser Liebe verharrte. Immer wieder dankte er Gott dafür. Wir sehen, dass Paulus eben ein Gebetsleben geführt hat, das von Dank geprägt war, wo wir wirklich viel von ihm lernen können. Im Weiteren sagt er, dass er sie in seinen Gebeten gedenkt. Jetzt fragen wir uns, wofür betet er? Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Was war das Gebetsanliegen des Paulus in Bezug auf die Gemeinde zu Ephesus? Er bittet Gott darum, dass er, Gott, der Gemeinde den Geist der Weisheit und Offenbarung und der Erkenntnis schenkt. Was sollen sie erkennen? Worin sollen sie Weisheit haben? In der Gotteserkenntnis. Es gäbe vielleicht vieles, was wir als Menschen als wichtig fänden. Was ich jetzt als wichtig fände in Bezug auf das Gemeindeleben, worauf man alles so achten sollte. Aber es ist erstaunlich, dass Paulus ist es wichtig, dass die Gemeinde in der Gotteserkenntnis wächst. Weil Paulus weiß, wenn wir das wahre Gottesbild haben, wenn wir die wahre Gotteserkenntnis haben, ergibt sich das Leben als Gotteskind daraus. Also Paulus ist es, das wird sehr deutlich hier im Epheserbrief. Paulus ist es wichtig, dass die Gemeinde Gott so erkennt, wie er ist, in seiner Kraft, in seiner Stärke, in seiner Gerechtigkeit und in seiner Gnade. Und vor allen Dingen noch eins, was hier vielleicht auch verschieden ausgelegt werden kann, aber er will, dass sie die Herrlichkeit Gottes erkennen. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Zum einen, Herrlichkeit Gottes heißt, dass er der Herr über alles ist. Die Herrlichkeit Gottes bezeugt einmal seine Größe und eben auch das Faszinierende an Gott, die Vielseitigkeit, die einfach in Worte nicht zu beschreiben ist. Dann fährt er fort in Vers 18 mit seinem Gebet für die Gemeinde. Er bittet Gott um erleuchtete Augen des Herzens. Und diese Formulierung alleine ist schon interessant. Erleuchtete Augen des Herzens. Paulus betet darum, dass diese Gemeinde nicht nur einfach ein Wissen anhäuft, einfach etwas theoretisch versteht und sich gut auskennt in Bezug auf Gott und auf seine Lehre, sondern ihm ist es wichtig, dass sie mit dem Herzen sehen, dass sie tief im Herzen verstehen, wer Gott ist und wie er ist. Deshalb bittet er Gott. Er sagt nicht zu den Epheser, strengt euch an und denkt mal wirklich gründlich drüber nach. Nein, er sagt, ich bete zu Gott, dass er eure Herzen öffnet oder die Augen eures Herzens öffnet. Warum? Weil wir als Menschen dazu nicht in der Lage sind. Unsere Herzensaugen in Bezug auf das Göttliche sind von Natur aus verschlossen. Wir sind blind für die Herrlichkeit Gottes. Wir sind blind für das, was wir als Menschen an ihm und in ihm haben. Wir sind von Natur aus nicht in der Lage, Gottes Herrlichkeit zu ergründen und zu erfassen und uns darüber zu freuen. Und er bittet Gott, dass er es tut, weil er weiß, Gott wird sein Gebet erhören. Er bittet für erleuchtete Augen des Herzens, damit sie wissen und wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was das Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe und so weiter. Paulus, es ist wichtig, dass die Gemeinde den Blick auf das Ziel hat. Sich die Frage stellt, wozu hat Gott mich überhaupt in den berufen? Wozu hat er mich gerettet? Dass der Grund dafür klar ist. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, ja, ist doch klar, oder? Nee. Wenn wir einfach mal den einen oder anderen fragen, der sich als bekehrt bezeichnet, und das auch vielleicht auch ist, ich meine, das will ich jetzt nicht in Frage stellen damit, sondern einfach fragt, du bist bekehrt, ja, wozu denn? Da werden wahrscheinlich doch unterschiedliche Antworten kommen. Der eine wird vielleicht sagen, ach weißt du, ich war so mit verschiedenen Lastern behaftet. Ich habe geraucht, habe getrunken, habe Drogen genommen und Christus hat mich freigemacht. Das ist gut. Das ist herrlich. Das ist nicht selbstverständlich. Der andere wird sagen, damit ich in den Himmel komme. Würde man diese Person fragen, und was willst du in den Himmel? Könnte es sein, dass er erstmal stockt. Aber auch das ist gut und richtig. Paulus, ist es wichtig, dass die Gemeinde weiß, wozu wir als Menschen gerettet werden. Nämlich, dass wir jetzt schon auf dieser Erde, noch im Fleisch und lebend in der Welt, auf das Erbe schauen, das Gott uns gegeben hat. Das zum einen darin besteht, dass wir das neue Leben haben, und zum anderen, dass wir das ewige Leben haben. Also das neue Leben und dass wir dann bei Gott in Ewigkeit sein werden. Und wir sind jetzt noch auf der Erde, damit wir das verkünden, was wir in Christus haben. Diesen Reichtum der Fülle. Oder kurz gefasst, Paulus betet darum, dass die Gemeinde zu Ephesus, dass wir unseren Blick auf das Ziel gerichtet haben. Dass wir wissen, wozu wir als Christen, wozu wir berufen sind als Christen. Aber der Satz hört ja da nicht auf. Es geht weiter mit dem Vers 19 und den werde ich bewusst nur zum Teil beleuchten. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also das gehört auch noch mit zu dieser Bitte und Vers 18. Ich lese nochmal Vers 18 und 19. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So, und hier kommt das erste Mal dieser Begriff der Stärke. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Macht und Stärke. Und mir ist aufgefallen, dass Kraft, Macht und Stärke das Schlagwort ist des Epheserbriefes. Denn die Kraft und die Stärke ist das, was jetzt auch in den folgenden Kapiteln immer wieder aufgegriffen wird. Könnt ihr sagen, was so lustig ist? Nee? Könnte sein, dass er es nicht wissen muss. Ich werde den Vers 19 später noch einmal aufgreifen. Ich lasse ihn bewusst erstmal jetzt hinten anstehen. Vers 20, die Macht und diese Kraft und Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und darauf möchte ich jetzt etwas stehen bleiben, weil es ist ein elementar wichtiger Gedanke. Von diesem Gedanken aus entfaltet Paulus vieles im späteren Epheserbrief und auch in den anderen Briefen, wie zum Beispiel im Philipperbrief. Er spricht von einer Kraft und von einer Macht Gottes. Die hat er in Christus wirksam werden lassen. Wer? Gott, der Vater, hat in Christus diese Kraft wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Achtet mal so ein bisschen auf die Formulierung. Die hat mich aufhorchen lassen. Es geht um Gott, den Vater. Er hat eine gewisse Kraft in Christus wirksam werden lassen. Paulus hat ein sehr klares Bild von der Dreieinigkeit Gottes. Heutzutage spricht man, ist mir aufgefallen, nicht so sehr viel über die Dreieinigkeit Gottes. Was dazu führen kann, dass man manchmal nicht so richtig weiß, was sind denn jetzt eigentlich, oder welche Aufgaben haben jetzt diese drei Personen? Das ist die Aufgabe des Vaters, was sagt die Bibel über den Vater, was sagt die Bibel über den Sohn und über den Heiligen Geist? Und das ist tatsächlich so. Sie sind so einig, als wenn es eins wäre, und doch haben sie verschiedene Aufgaben. Wir lesen nämlich hier an dieser Stelle von dem Vater, von Gott dem Vater und von seiner Kraft. Wir lesen in diesem Falle nicht von der Kraft Jesu, sondern von der Kraft des Vaters, die in Christus wirksam wird. Und das ist an dieser Stelle auch wichtig zu beachten. Das gehört nämlich dazu, zu diesem Gebetsanliegen, das Paulus hat, dass die Gemeinde eine tiefere Erkenntnis bekommt über Gott, über den dreieinigen Gott. Und zwar ist es ihm ein Anliegen, dass sie wissen, dass sie die Kraft des Vaters kennenlernen. Denn in dem Vater finden wir die allergrößte Herrlichkeit oder Herrschaft. Gott, der Vater, steht wirklich über alles. Und von ihm geht alles aus. Wenn wir uns einfach das weiter drüber nachdenken, wird es uns auch auffallen, dass dann viele Stellen uns aufgehen. Wie zum Beispiel, der Vater sendet seinen Sohn. Nicht der Sohn ist mal auf die Idee gekommen und zum Vater gekommen und hat gesagt, vielleicht sollte ich mal auf die Erde gehen. Nein, es geht vom Vater aus. Und der Vater sendet seinen Sohn auf diese Erde, aber er lässt dort seinen Sohn nicht allein. Und wir sehen, der Sohn, Jesus Christus, bezeugt selbst, dass er nichts tut, außer das, was ihm der Vater sagt. Und der Sohn, der Mensch wurde und auf dieser Erde wandelte, wandelte in der Kraft des Vaters. Das bezeugt er immer wieder. Warum ist das jetzt wichtig? Weil es die Kraft des Vaters war, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ein Toter kann sich nicht selbst auferwecken. Er muss auferweckt werden. Und es ist die Kraft des Vaters gewesen, die Jesus auferweckt hat aus den Toten. Welche Bedeutung aber hat das jetzt? Wir haben heute daran gedacht, dass Jesus für uns gestorben ist. Und was in diesem Zeitrahmen in der Himmelswelt und auf Erden und im ganzen Universum passiert ist, ist einmalig und gewaltig. Ab dem Zeitpunkt des Kommens Jesu auf dieser Erde hat sich in der Himmelswelt, in der Umgebung Gottes, einiges grundlegend geändert. Weil ab dem Moment, wo Gott seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, wurde Jesus Mensch. Wir wissen, dass er auch nach der Auferstehung Menschensohn bleibt. Und er ist der erste Mensch mit dem neuen Leben, mit dem ewigen Leben, der jetzt schon beim Vater ist. Er ist der Erstling. Also Jesus, der Sohn, nach der Auferstehung und Himmelfahrt, hat nicht mehr dieselbe Position, nicht mehr, war nicht mehr derselbe wie vorher. Da ist etwas Gravierendes, Gewaltiges in der Himmelswelt passiert. Aber es ist auch auf Erden vieles passiert. Nämlich wo Jesus starb, hat sich die ganze böse Macht, wozu auch die ihm verfallene Menschheit gehörte, sich zusammengetan, um diesen Jesus im Totenreich, also jetzt tot bleiben zu lassen, zu töten und auch in dem Zustand zu lassen. Führen wir uns das noch einmal vor. Wie übermächtig waren die Menschen, nicht übermächtig, sondern wie entschlossen waren die Menschen, angestiftet durch die böse Macht des Satans, Jesus ans Kreuz zu bringen. Ein Pilatus, der keine Schuld finden konnte, konnte diese aufgebrachte Menschenmenge nicht mehr bändigen. Aber wir müssen wissen, in diesen Menschen war eine andere Kraft, die wirkte. Es war die böse Macht, die Jesus tot sehen wollte, für immer. Und wo Jesus dann gestorben war und er beerdigt wurde, wurde ein großer Stein vors Grab gewälzt. Dieser Stein, der wurde versiegelt. Und wer ein Siegel des Kaisers brach, der konnte mit seinem Leben abschließen. Das heißt, Sicherheit, allerhöchste Sicherheit, aber reichte nicht aus. Soldaten mussten davor. Sowohl die frommen Juden, die Heuchler, ich spreche von den Pharisäern, die Jesus kreuzigen wollten, das waren nicht alle gleich, als auch die Gottlosen, ich spreche von den Römern, haben alles dran gesetzt, damit dieser Jesus tot bleibt. Und alle Macht der Welt, inklusive der unsichtbaren Welt, war nicht in der Lage, Jesus im Totenreich zu lassen, im Grab zu halten. Die ganze Macht auf dieser Erde und in der unsichtbaren Welt waren nicht in der Lage, Jesus im Grab zu behalten. Was sagt uns das? Dass die Macht des Vaters, also Gott Vater, über allem steht. Keiner und nichts konnte dieser Kraft Gottes sich in den Weg stellen, um Jesus aus den Toten auferstehen zu lassen. Das ist Paulus an dieser Stelle hier wichtig. Er sagt, liebe Gemeinde, versteht das, wenn ich von dieser Kraft spreche, was das für eine Kraft ist. Es ist eine Kraft, die niemand und nichts aufhalten kann in seinem Entschluss. Und Gott, der Vater, hat entschlossen, dass sein Sohn wieder aus den Toten auferstehen sollte. Und er ist auferstanden. Ich lese nochmal Vers 20 und dann gehe ich weiter in 21, weil das ein Satz ist. Es geht um diese Kraft, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Jetzt komme ich nochmal zu einem der Veränderungen in der Himmelswelt. Nachdem Gott der Vater seinen Sohn auferweckt hat und Jesus dann wieder in den Himmel gefahren ist, hat er ihn zu seiner Rechten gesetzt. Was heißt das? Er hat ihm alle Macht übergeben. Und das wird hier sehr ausführlich aufgezählt. Er hat ihn jetzt hoch über jede Gewalt und jede Macht und jede Kraft und jede Herrschaft und jeden Namen gestellt, nicht nur zu dem damaligen Zeitalter, wo Jesus dann in den Himmel gefahren ist, sondern auch für das zukünftige Zeitalter. Und wenn wir Philipper 2, Verse 8 bis 9 dazu nehmen, dann erfahren wir auch, warum Gott das getan hat. Und dieser Vers ist auch in der Vergangenheit jetzt öfter mal zitiert worden, oder dieses Kapitel. Es geht hier um Christus. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Schaut mal, wie Gott der Vater seinen Sohn für seinen Gehorsam belohnt hat. Er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt und ihm alle Macht gegeben, über alles, was irgendwie nur Macht hat, für alle Ewigkeit. Das Erstaunliche, dass es in der Himmelswelt nicht so ist, oder bei Gott nicht so ist, wie bei Menschen. Ja, man könnte sich ja überlegen, Moment, der Vater, der ist doch derjenige, der Macht über alles hat. Und der Sohn, dem hat er jetzt alle Macht gegeben. Wer hat denn jetzt mehr Macht? Ja, so würden wir vielleicht als Menschen denken. Beim dreieinigen Gott gibt es keine Konkurrenz. Es ist einfach in sich so schlüssig, dass da auch überhaupt keine Widersprüche entstehen und diese Machtfrage auch gar nicht entsteht. Aber was wir sehen können, ist, welche Güte Gott, der Vater, hat. Eine Eigenschaft seiner Person ist diese Güte, wie überreich er seinen Sohn beschenkt für den Gehorsam, den er bewiesen hat. Ich komme auf diesen Punkt später nochmal zurück, wenn ich auf Vers 19 betrachte. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jetzt kommt das nächste große, herrliche, das Paulus jetzt hier nochmal unterstreicht. Also Gott, der Vater, hat zum einen Christus alle Macht gegeben und Gott, der Vater, hat Christus als Haupt der Gemeinde gegeben. Nun ist es ein Bild, das man sich so ein bisschen schlecht vorstellen kann, aber ich nenne es mal trotzdem, ich nehme es mal so, wie es hier steht. Er hat, also das Haupt ist hier der Kopf, ne? Das Haupt hat er der Gemeinde gegeben. Mit anderen Worten, die Gemeinde, die ja also der Zusammenschluss aller Gläubigen sind, ist ohne Kopf. Es ist nur der Leib. Das hat Gott, der Vater, den Kopf genommen und der Gemeinde gegeben. Als Bild natürlich ein bisschen verzerrt, vielleicht, ja, aber von der Bedeutung exzellent. Denn was das nämlich bedeutet, ist, dass Gott selbst, der Vater, dafür gesorgt hat, dass diejenigen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, von seinem Sohn geleitet werden und regiert werden und bewahrt werden und geführt werden im Geist. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk an die Gemeinde, dass eben Gott, der Vater, Christus der Gemeinde gegeben hat. Als Haupt. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu, wo ich sagte, das Bild ist eben nur so eine kleine Veranschaulichung, weil er ist das Haupt und die Gemeinde ist der Leib Christi. Wenn kann man Haupt und Leib trennen, Haupt und Leib getrennt wird, dann ist kein Leben mehr da. Was hier uns gezeigt wird, ist diese Verbindung. Der Leib Jesu ist die Gemeinde, das Haupt ist er. Und weil es lebt, ist es verbunden. Oder weil es verbunden ist, lebt es. Kann man so und so nehmen. Also es ist nicht so, da ist Gott der Vater, da ist Jesus, dann ist da irgendwo die Gemeinde. Das ist kein richtiges Bild. Es ist verbunden, es ist eine Einheit, so wie mein Leib mit dem Haupt verbunden ist und nur so funktionieren kann und nur so existiert, so ist es mit der Gemeinde und Christus. Es ist eine Einheit. Und jetzt komme ich aber zu dem Vers 19. Eine Einheit, das ist wichtig. Aber diese Kraft, die in Christus wirksam war bei seiner Auferstehung, diese Kraft wirkt in gleicher Weise jetzt auch an seinem Leib. Damals, wo er auferweckt wurde, hat diese Kraft an seinem Leib gewirkt, dass er auferstanden ist. Und wenn es jetzt heißt, wir sind sein Leib, was bedeutet das? Dass diese Kraft uns auch so auferweckt, wie damals Gottes Kraft auch Jesus auferweckt hat. Also das war bei Paulus diese Gedankenführung. Diese Kraft, die damals den Menschen Jesus vom Toten auferweckt hat, diese Kraft wird in gleicher Weise uns, die wir Gottes Kinder sind, auch von den Toten auferwecken. Und Paulus bringt hier so eine Beweisführung, dass er sagt, wenn damals Gottes Kraft nicht aufgehalten werden konnte, Gottes Macht und Gottes Kraft nicht aufgehalten konnte, so wird auch keine Kraft Gott daran hindern können, uns von den Toten aufzuerwecken als seine Kinder, weil wir der Leib Christi sind. Das ist eine Einheit. Die gleiche Kraft wirkt bei der Auferstehung auch der Gemeinde zum ewigen Leben. Ich lese jetzt nochmal den Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wenn damals Gott der Vater nicht daran gehindert werden konnte, seinen Sohn von den Toten auferstehen zu lassen, weil seine Kraft so mächtig in ihm wirkte, wirkt er auch heute jetzt schon so in uns. Und das hat mich beim Nachdenken wirklich, ich kann es einfach mit Worten auch nicht beschreiben, ich muss einfach darüber staunen. Und bin einfach Gott so dankbar. Es ist nicht unsere Kraft, die uns in den Himmel bringt. Es ist nicht unsere Kraft, die dazu beiträgt, dass wir in der Heiligung wachsen. Es ist nicht unsere Kraft, die uns frei macht von Sünde. Es ist nicht unsere Kraft, die uns wachsen lässt im Glauben, sondern es ist die Kraft Gottes, die in Christus wirksam ist. Und weil wir sein Leib sind, wirkt sie in uns. Nur deswegen. Nicht, weil wir irgendwie besser sind wie andere Menschen, sondern weil er uns berufen hat in seinen Leib. Und dann, glaube ich, können wir Paulus noch besser verstehen, wenn er in Römer 8 ausruft, Verse 38 und 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich glaube, das können wir Paulus etwas besser verstehen, weil er gesagt hat, diese Kraft, die in Christus mächtig war, die wirkt jetzt in uns. Und deshalb, bin ich überzeugt, sagt er, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, und wahrscheinlich ist Paulus da nichts mehr eingefallen, was es noch geben könnte, uns trennen kann von der Liebe Christi. Oder von der Liebe Gottes, steht hier auch. Von der Liebe Gottes, von der Liebe des Vaters, die in Christus Jesus ist. Hier sehen wir wieder, wie er das schön staffelt. Und um das nochmal weiter zu unterstreichen, der Vers, der schon als Wochenvers uns angegeben ist, Philipper 2, Vers 13, wo es heißt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Es ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und was heißt das jetzt für uns? Zum einen heißt es für uns, dass wir einstimmen können in diesem Dank, des Paulus auch, und Gott dafür danken können. Es ist so befreiend zu wissen, dass es nicht an unserer Kraft liegt, dass es nicht von unserer Kraft abhängig ist, ob wir das Ziel erreichen oder nicht. Wir können Gott dafür und sollten Gott dafür danken, dass er so viel Güte und Gnade hat, dass er seine Kraft nicht einfach nur so für sich behält, sondern dass er durch seine Kraft in uns wirkt. Aber ich möchte noch einen anderen Punkt hinzusetzen. Und das ist der, der im Philipper 2 im Vers 12 geschrieben steht. Also bevor wir 13 lesen, kommt 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Warum? Gott wirkt doch in uns, Gott macht doch alles. Wie passt das jetzt hier zusammen? Ganz einfach, gerade weil es so ist, deswegen. Weil es nicht irgendjemand ist, der in uns wirkt, sondern weil es der allmächtige Gott ist. Weil Gott es sich vorgenommen hat, dass wir zum Ziel kommen und dass wir zu seiner Verherrlichung leben, es ist ihm auch nicht gleichgültig, wenn wir sündigen, wenn wir nicht gemäß eines Kindes Gottes leben. Es ist ihm nicht egal. Er schaut doch nicht drüber hinweg. Sondern er wird ab dem Moment, ab dem du gleichgültig bist oder ab dem du sündigst, wird er anfangen, in dir zu wirken. Und zwar mit dieser Macht, von der wir vorhin gehört haben. Mit keiner geringeren Macht. Und das sind dann die verschiedenen Zuchtmaßnahmen Gottes, wo er mit uns wieder zurechtrückt. Und deshalb werden wir ja aufgerufen, dass wir nicht das leichtfertig einfach, naja, es ist ja gut, wenn Gott in mir wirkt. Im Moment, halt, es ist der heilige Gott, der in dir wirkt. Achte darauf. Deswegen hör genau, was er dir sagt, durch sein Wort. Sei gehorsam, wie Christus gehorsam war. Willst du einmal so belohnt werden, so wie Christus auch belohnt worden ist, dann folge Christus und ahme seinem Gehorsam nach. Für Jesus kannte seinen heiligen Vater. Deswegen können wir sehen, wie sehr er aufpasste oder wie wichtig es ihm war, seinem Vater zu gehorchen. Und so wichtig sollte es uns sein, weil wir es mit keinem Geringeren zu tun haben, als mit unserem heiligen Vater, der keine Sünde duldet, der über keine Sünde hinwegsieht. Sondern er will, dass wir rein und heilig vor ihm wandeln, zu seiner Ehre. Und deshalb wirkt er in uns. Dass es überhaupt möglich ist, dass er uns als seine Kinder annimmt, wissen wir es durch Jesus Christus. Darauf wollte ich heute jetzt nicht so sehr stehen bleiben, sondern einfach diese Kraft und die Macht, die in jedem von uns wirksam ist. Und vielleicht werden wir mal gewisse Situationen im Leben erleben, die uns so gar nicht passen und wo wir einfach nicht verstehen, warum Herr so. Dann dürfen wir wissen, Gott ist es, der in uns wirkt. Und er will mit dieser Situation, in der wir gerade hineingekommen sind, er will damit an uns arbeiten. Er will dadurch an uns arbeiten. Er will, da ist etwas, wo er gerade eine Baustelle hat. Und da ist er jetzt momentan gerade dran. Und so wenig wie wir eben Gott verstehen können, also wir haben ja eben nur, sagen wir, einen ganz kleinen Einblick, dürfen wir ihm einfach nur vertrauen. Warum? Weil er will uns zubereiten für die Ewigkeit und zubereiten zu einem brauchbaren Werkzeug, schon auf dieser Erde, dass wir eben zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Verherrlichung leben. Deshalb sollen wir mit Furcht und Zittern, das heißt mit Ehrerbietung, dieses Arbeiten Gottes an uns respektieren. Nicht einfach nur akzeptieren. Respektieren. Das ist viel gesagt, ich weiß. Ich weiß, dass ich oft dort versage. Aber ich glaube, es ist für uns ein Trost, wenn wir wissen, okay, ich komme jetzt momentan mit einigen Dingen nicht klar und ich weiß nicht, warum der Herr das jetzt so macht. Aber ich weiß, dass in mir eine Macht wirksam ist, die mich in den Himmel bringt. Dazu ist es eben wichtig, dass einige Kanten und Ecken geschliffen werden. Und Gott kennt sie sehr gut. Ich bin mir sicher, viele Ecken und Kanten, die bei uns noch unschön sind, die kennen wir selbst noch nicht einmal. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass so eine große Kraft auch am Werk ist. Wenn diese Kraft nicht so allmächtig wäre, dann würden letztendlich vielleicht gar nicht ganz alle Kanten abgeschliffen werden. Und dann würde es letztendlich auch nicht reichen, um in den Himmel zu kommen. Das ist nämlich die andere Sache. Wenn Gott nicht diese Kraft hätte, wie sie uns hier beschrieben ist, dann wäre es auch gar nicht sicher, ob wir überhaupt in den Himmel kommen. Aber weil es so ist, wie wir schon gesehen haben im Römerbrief, sagt Paulus, ich bin davon überzeugt. Es gibt keine Kraft, die da drüber steht. Und dann bleibt uns einfach nur übrig zu sagen, danke Herr. Und damit möchte ich auch schließen. Es ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wollen wir uns dem Herrn einfach ganz hingeben und an uns arbeiten lassen. Amen.